geht um Tiere und wir, was wir von Tieren lernen können, warum Hunde eine Wechselwirkung erzeugen.
Da gibt es ja auch sehr, sehr schöne Sachen, beispielsweise in Pflegeheimen und in alten Einrichtungen, die oft so ein bisschen mit Einsamkeitsproblematiken arbeiten. Gar nicht so sehr, weil sie automatisch vernachlässigt werden oder so, sondern auch mitunter einfach, weil alle Freunde gestorben sind. Ja?
Es gibt ja ganz viele Therapietiere.
Voll. Ich war letztes Jahr in Süsel. Ich durfte mit Seelöwen schwimmen, echt schwimmen und tauchen. Die tauchen dann mit dir, der zieht dich halt runter und wie bei Moby Dick. Und das nutzen viele Kinder mit Autismus oder einfach auch mit Schlafstörungen. Und dann nimmst du den Seelöwen, also versuchst, ihn in den Arm zu nehmen, aber eigentlich nimmt er dich in den Arm. Der hat 350 Kilo oder je nach. Ja,
da
je
ist nach, klar, wer weh den Arm
je
nimmt.
Nach Feldzustand, so bis zu 400, macht dann so. Danach bist du echt ein anderer Mensch.
Das ist ein sehr schöner Punkt. Die Interaktion mit Tieren ermöglicht manchmal so eine besondere Erfahrung, die wir oft im Alltag, wenn wir so eingenordet sind, nur auf innerartliche Kommunikation und Interaktion und die häufig auch nur digital, oft dann verlieren. Und das ist schön, wenn man Möglichkeiten hat für solche auch sozialen, aber nicht dieselbe Art, aber auch die Möglichkeit hat für solche sozialen Begegnungen. Sehr, sehr schön.
Also kann ich eben nur empfehlen, nach Schleswig-Holstein zu fahren und mit diesem Seelöwen oder diesen vier waren es insgesamt außer ihm zu schmusen.
Let's go.
Hose und Spörle. Mensch, Maschine, morgen. Zukunftstrends aus der Sicht von Wissenschaft und Business.
Herzlich willkommen zu unserem Jahrhundert-Podcast Hose und Spörle, Mensch, Maschine, morgen, powered by Markt und Technik. Wie immer mit Matthäus Hose, das bin ich, CEO der Componiers GmbH, Professor Dr. Matthias Spörle von der Privatuniversität Schloss Seeburg und heute mit einem Jahrhundertgast, einem besonderen Gast, den wir sehr mögen und schon viele Jahre kennen, Susanne Ertl, Susi Ertl, Vice President Sales and Distribution bei TDK Europe. Unser Thema heute, extra für dich, Susi, ist Tiere und wir, was wir im modernen Berufsleben von Tieren lernen können. Vorab eine bisschen komplexe Eingangsfrage. Magst du Tiere?
Ich liebe Tiere.
Ah, okay. Ich komme aus einer Metzgerfamilie, ich auch. Aber darum geht es heute nicht. Es geht nicht um tote Tiere, sondern es geht um lebendige Tiere. Was wir von Tieren lernen können, let's do it. Like they do on the Discovery Channel, das bekannte Lied von Blatthautgängen aus den 90er Jahren unserer späteren Jugend. Generell, ich frage mal den Professor zuerst, oder du kannst auch mal zwischenreden. Bei uns ist so, bei uns kann jeder was sagen, weil wir können es ja rausschneiden.
Sehr gut,
machen wir auch dauernd.
Ist der Mensch ein kooperatives Tier? Wer von euch beiden mag antworten? Matthias, Susi.
Bitte.
Ja.
Ja. Okay, danke. Ja. Dann nur die nächste Frage.
Genau. Es gibt nicht jedes komplexe Tier ist sozial und damit auch kooperativ. Ein Beispiel, was ich immer gerne bringe, sind Bären. Ne? Wenn du Bären mal triffst an einem Fluss, dann ist das nicht so, dass die da gemeinsam den Lachs jagen und sich da irgendwie koordinieren, sondern die treffen sich halt da, weil da eine Futterstelle ist. Wenn du mal einen Bärenrudel siehst, so gemeinsam über die Prärie läuft und dann so in Nullzeit umbiegt, das ist KI generiert.
Wirklich?
Ja, genau. Gibt keine Bärenrudel. Gibt's nicht. Bären sind Einzelgänger. Maximal drei Tiere. Das wäre dann das Weibchen und zum Beispiel zwei Jungtiere. Maximal. Und dann nach einer Weile werden die auch verbissen, damit die auf eigenen Tatzen stehen können. Ist aber ein komplexes Säugetier. Durchaus komplexes Säugetier. Also nicht alle komplexen Säugetiere sind sozial und damit kooperativ. Der Mensch, komplexes Säugetier.
Kooperativ.
Sozial, kooperativ. Ja.
Gehen wir gleich im Detail drauf ein, aber weil du gerade das Wort gerade KI-Videos angesprochen hast, ich bin mal gespannt, wann die ersten Kinder von Raubtieren gefressen werden, weil sie denken, ich habe ein KI-Video gesehen, wo eine Katze einen Tiger verscheucht oder gibt es ja ganz viele, gerade so eine Modewelle oder ein kleiner Wuffi einen ganz großen Löwen verscheucht und so. Alles Blödsinn. In der Realität ist es anders. In der Realität sind Tiere relativ naturalistisch eingestellt und lassen sich nichts gefallen. Was war denn dein erster Kontakt mit Tieren, Susi?
Oh, ich hatte Gott sei Dank ein paar Tiere, als ich kleiner war, aber also als Kind, aber halt leider Hasen, Katzen.
Wurden die Hasen aufgefressen? Hast du deswegen ein Trauma? Oder
nein, ich habe kein Trauma. Meine Hasen wurden nicht gefressen. Ich hätte immer gerne einen Hund gehabt, den hatte ich aber leider nie. Mhm. Genau, und ich liebe, habe ich gerade schon gesagt, Tiere, auch leider so wie du. Ja, also ich liebe sie lebendig und ich mag sie leider auch gerne auf dem Teller. Ich versuche mir immer einzureden, wenn ich darauf achte, wo das Fleisch herkommt, dass es vielleicht besser ist. Mhm. Ich glaube, es ist nicht so, aber es tut meinem Gewissen gut.
Mhm. Du hast gesagt vorher bei der dreistündigen Vorbesprechung zu uns in diesem Podcast, dass du als Kind mit einem Hund viel zu tun hattest, aufgewachsen bist. Was denkst du, was können Menschen von Hunden lernen?
Oh, ich glaube, ganz viel. Also, wenn ich jetzt nur mal an mich selber denke, mir geht es ganz oft so, dass ich in einem Gespräch bin und mich dann ablenken lasse von meinem Telefon. So, und dann unterhalte ich mich mit jemandem und schaue dann, ich muss nur kurz was schauen. Mhm. So. Mhm. Und ich finde, das ist sehr respektlos anderen Menschen gegenüber. Ich mache es auch. Sollte ich aber nicht, deswegen wäre ich gern sehr viel präsenter.
Ja, das ist ein schöner Punkt. Also in der Tat, Hunde können gerade in der Interaktion auch im Rudel, auch wenn das Rudel dann aus verschiedenen Artmitgliedern zusammensetzt und auch artübergreifend ist, ne, sind die oft sehr fokussiert. Mhm. Und bei dieser Interaktion dann ganz bei dem Interaktionspartner, sei es ein anderer Hund oder sei es ein Mensch und sei die Interaktion positiv oder negativ. Aber sie sind wirklich sehr, sehr fokussiert. Sowas wie Multitasking. Mhm. Multitasking, auch, das möchte ich auch ein bisschen generalisieren. Multitasking im Tierreich ist kein großes Thema. Ein Menschenthema.
Warum?
Weil
Tiere gefressen werden würden, wenn sie nebenbei noch aufs Handy schauen würden, oder?
Also wir haben das eine, diese starke Fokussierung einerseits deswegen, weil diese Ablenkungen auch in der Form nicht existieren. Darfst ja nicht vergessen, das Handy lenkt dich ja gar nicht so sehr ab. Mhm. Das Handy ist ja nur ein Gegenstand. Aber das Handy ist für dich ein Kanal, zum Beispiel zu anderen Menschen, die dir ja auch wichtig sind, die jetzt gerade nicht im Raum sind. Das heißt, wenn ich jetzt hier das Handy auf den Tisch lege, dann ist das, ich bin da total bei dir, auch ein gibt es auch schöne Forschung dazu, da ja auch dann zeigt, dass die Beziehungsqualität leidet. Mhm. Also dein Eindruck, den du da aus dem Leben hast und auch deine Selbsterwartung, die wird auch durch die Forschung gedeckt. Das ist so. Du stehst ja nicht im Wettbewerb zu meinem Handy. Du stehst im Wettbewerb zu anderen Menschen, die mir Botschaften senden, die ich über das Handy bekomme. Mhm. Dass ich jetzt, gut, vielleicht könnte ich auch noch so ein Gamer sein. Weißt du, dass so nebenbei, während ich mit dir rede, will ich spielen oder so. Ja, aber das ist nicht das Thema. In der Regel ist es Social Media Distraction. Ne? Und dann stehst du im Wettbewerb zu anderen Menschen, die gerade nicht da sind. Da wäre wahrscheinlich auch ein Hund überfordert, weil Hunde sind auch sozial. Und dann, was bedeutet das? Ja, der ist jetzt nicht da, aber ich muss mich trotzdem um ihn kümmern, anrufen. Ja, und das bei Hunden ist es anders. Entweder die sozial relevante gegen andere Seite ist da, dann ist sie Thema und ich bin ganz fokussiert auf dich. Oder ist eben nicht da. Dieses Bindeglied. Telefon oder was auch immer. Gibt's halt nicht. Das ist, denke ich, der Grund.
Werbung. Ein elektronisches Display ist nur so gut wie die Innovation dahinter. Ob im Auto, in der Industrie oder im Consumergerät, die Anforderungen steigen, die Möglichkeiten auch. Entscheidend ist, wie gut Sie diese Möglichkeiten nutzen. Auf der Electronic Displays Conference am 11. und 12. März in Nürnberg trifft sich die Display-Industrie, um zu zeigen, was morgen Standard wird. Neue Materialien, bessere Lesbarkeit, schnellere Schnittstellen, Augmented Reality. Weitere Infos zu Programm und Anmeldung unter electronic-displays.de. Werbung Ende.
Ich glaube, man kann von Hunden viel lernen. Hunde das Fach, der Fachausdruck, pass auf, jetzt komme ich wieder mit Fachausdrücken.
Ja, da bist du ja sehr stark drin.
Ja, wo dann der Professor wieder sagt, der stimmt aber so nicht. Ich sage es trotzdem, Mirror Reciprocation, Wechselwirkung. Hm. Der Hund ist Meister darin. Du kommst nach Hause, der Hund wedelt 10 Minuten mit dem Schwanz und kriegt einen Tag lang Essen und Logis frei. Ich habe das auch versucht, das hat bei mir nicht hingehauen.
Ja, 10 Minuten reichen nicht.
Nein, ja. Du bist einfach nicht so süß.
Hm. Ja, wir schneiden ja die Podcasts
da Hose Spörle
nicht. Ich glaube, jetzt müssen wir mal. Müssen wir mal
da, hat er, da hat er reagiert. Da hat er reagiert. Ja, ist interessant.
Deswegen mag ich an Hunden so, weil die auch schweigen können, wenn es sein muss. Aber ich meine, Hunde sind ja wirklich schlau. Ja? Wir haben einen Mops, ja? Echt deutsche Qualzucht und so. Und der ist aber, kann gut atmen und mir geht's gut. Und ist einfach super süß, ist ein Mops, schwarzer Mops und so. Der hat mich voll in der Hand. Ja, der weiß genau, wie das funktioniert und wird immer ein glückliches Leben haben, weil er einfach genau mit meinen Gefühlen spielen kann. Da ist ein Hundemeister darin. Wie würdest du das sehen? Fällst du auf einen Hund rein? Du hast ja, du bist ja als Kind mit dem Labrador.
Bernersen,
Entschuldigung. Ja. Ja. Die sind ja auch fies, weil die sind ja auch sehr schlau und so und sehr, sehr süß. Mhm. Hat dich um Finger gewickelt?
Ja, voll. Total. Aber ich finde es ja schon so toll, ich war irgendwo, ich glaube in England oder so, und bin aus dem Flughafen rausgekommen. Und es ist eine junge Familie mit ihrem kleinen Hund. Die sind quasi, die haben jemanden abgeholt. Die Frau ist kurz in die Apotheke gegangen, ist wieder rausgekommen und der Hund hat sich so gefreut, als hätte die 10 Jahre nicht gesehen.
Ja, das ist so krass. Ich glaube, wir haben so ein komisches Kurzzeitgedächtnis, weil du kannst zur Tür rausgehen und kommst wieder und er freut sich, wenn er dich das erste Mal wieder sieht, wie bei Odysseus.
Ja, wirklich. Oh, Wahnsinn. Schön, dass du wieder da bist nach dem 3-Minuten-Einkauf.
Ja. Aber ja, das toucht mich. Da gehe ich vorbei und denke, oh Gott, das ist toll.
Ja. Das können wir ja in meinem Büro einführen, wenn ich die Tür rausgehe, Mittagspause wiederkomme und alle.
Da ist er wieder. ist wieder da. Genau.
Kommt eher selten vor. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch im Büroalltag viele Parallelen zu Tieren.
Ja.
Es gibt ja auch so Typologisierungen, ja, wo Menschen mit Tierarten gleichgesetzt werden und so. Es gibt da den Gockel, es gibt den Pfau. Es gibt Rindviech. es gibt viele Typologisierungen. Was spontan würdest du sagen, ist am meisten vertreten in der B2B-Industrie?
Ah ja, also ich finde, Pfau ist auf jeden Fall schon ein ganz gutes Beispiel. Ja, also es gibt ja wirklich viele Leute und ich glaube, das sagen mit Sicherheit viele über mich auch. Manche Menschen einfach das Gefühl haben, sie müssen sich zur Schau stellen. Obwohl sie es vielleicht einfach gar nicht müssten. Mhm. Oder in vielen Großkonzernen gibt es ja wahnsinnig viel Politik. Mhm. Da hätte ich gesagt, typisch Schlange.
Oh, okay.
Zu Schaustellen ist bei dir, du hast ja bei der Night of Electronics, der Markt und Technik.
Willst du jetzt sagen, ich stelle mich zur Schau oder was?
Ja, lass mich halt mal. Lass mich halt mal ausreden. Bei Night of Electronics.
Versuch diese gesunde Aggression auszuhalten.
Ja, schwierig. Markt und Technik, Manager des Jahres, Managerin des Jahres hast du gewonnen. Und dann bist du auf die Bühne gegangen, hast den Award bekommen im Jagd- und Fischereimuseum. Mhm. Und da haben wir gemerkt, dass dir das unangenehm ist ein bisschen. Du hast dann auch gesagt, also du freust dich total über den Markt- und Technik-Award, aber dass du eigentlich nicht so jemand bist, der auf der Bühne steht und sich wichtig macht.
Ja, ich kann, glaube ich, damit nicht so gut umgehen, das ist richtig. Ja.
Warum? Weil du eine Frau bist?
Nee, ich weiß es gar nicht so genau. Ich glaube einfach, weil ich mich wahnsinnig gefreut habe über diesen Award und es macht mich auch stolz, aber viel mehr als Stolz empfinde ich eigentlich Dankbarkeit. Weil erfolgreich war noch keiner allein. Und ich glaube, es sind ganz, ganz viele Menschen daran beteiligt, dass ich überhaupt die Möglichkeit hatte, da auf der Bühne zu stehen und diesen Award zu bekommen.
Ja, da sind wir schon beim Thema, was zum Beispiel die menschliche Spezies, die ja auch Tiere sind, wie du immer betonst, so erfolgreich macht. Und das ist die soziale Interaktion. Klar sagt man, das funktioniert so nicht, aber in der Regel haben sich Menschen deswegen durchgesetzt oder haben deswegen so eine lange, lange Erfolgszeit hinter sich, weil sie einfach im Rudel gut agiert haben. Mhm. Diese Rudelpräferenz ist definitiv ein Merkmal unserer Spezies. Mhm. Auch wenn es nicht für alle im Rudel immer angenehm ist. Aber für die Spezies ist es sinnvoll. Heute im Berufsleben, glaubst du, dass es da kollegialer oder dass es mehr aufs Rudel, aufs Team ankommt als früher oder dass sich das dichotomisiert durch die KI und durch die neuen Medien, die Einzug gehalten haben?
Also ich glaube, mehr im Rudel wäre sehr schön. Mhm. Ich glaube, dass es viel zu, also ich glaube, tendenziell denken wir viel zu viel drüber nach, wie wirke ich, was muss ich sagen, damit es bei anderen gut ankommt. Lauter solche Sachen. Ja. Und dann kommt natürlich auch noch Ego dazu. Also es gibt halt viele Leute, die sich eben selbst darstellen wollen und damit eigentlich das Wesentliche vergessen. Und das ist sehr schade. Aus meinem privaten Umfeld ein Beispiel. Wenn ich was ausgemacht habe und ich habe keine Lust auf was, dann habe ich keine Lust, mir 5 Ausreden zu überlegen oder drüber nachdenken zu müssen, was sage ich jetzt, damit ich hoffentlich niemanden verletze, sondern ich möchte einfach sagen, du, schön, dass wir das ausgemacht haben, aber ich habe heute einfach keine Lust. So. Normalerweise ist es dann aber so, dass es Leute gibt, die beleidigt sind. Mhm. Und deswegen musst du eigentlich dir irgendeinen Schwachsinn aus den Fingern saugen, nur damit du andere Leute nicht verletzt. Und das ist sehr schade. Und das ist bei Tieren anders. Würde ich behaupten. Aber vielleicht...
Das Lügen bei Tieren, ja, ist gar nicht so einfach zu untersuchen. Ja? Aber abhängig von der kognitiven Reife fangen die auch an zu lügen. Ja? Geht dann so weit, dass Tiere, die an bestimmten Stellen Nahrung versteckt haben und dann glauben, oder es ist auch so, dass sie von Artgenossen oder von eben Attrappen von Artgenossen beobachtet werden, dann graben die an einer anderen Stelle extra, um zu zeigen, da ist das Futter. Ja, genau. Ja, also in der Entwicklungspsychologie ist das so, dass Lügen als eine Form der kognitiven Reife sogar gesehen wird. Was ich persönlich, man versucht ja als Wissenschaftler nicht wertend zu sein, aber ich finde es ein bisschen unangenehm. Ne? Nach dem Motto, man könnte ja viele Indikatoren bilden für Reife. Was nehmen wir? Die Fähigkeit zu lügen. Ja, das ist ein bisschen komisch. Ja, aber es ist so. Ja, das, was du hier sagst, ist eine, gibt es verschiedene Begriffe dafür, ne? Eine White Lie, ne? Mhm. Eine soziale Lüge.
Tiere lügen und zwei Sachen zum Thema Tiere verstecken Nahrungsmittel. Ich glaube, wer einen Hund zu Hause hat, der freut sich über nichts mehr, als wenn der Hund seinen Kaustick oder seinen Kauknochen unter dem Kopfkissen in dein Bett versteckst und du denkst, irgendwas ist ja komisch, irgendwas klebt hier noch mehr als sonst und dann weißt du, okay, da hat er ihn getan. Das ist cool. Und den zweiten Gedanken, den ich mit Ihnen gerne oder euch, wir duzen uns ja beim Podcast Menschmaschine Morgen, mit euch gerne teilen würde, ist diese Geschichte, die ich gehört habe, das Eichhörnchen, 90% der Nüsse, die sie vergraben, nicht mehr finden. Ich habe Ice Age gesehen, ja, alle Teile. Jetzt weiß ich nicht, wie blöd Eichhörnchen wirklich sind. Ich weiß nur, dass ich sie sehr mag, ja. Und zwar nicht nur überfahren, sondern ich mag sie echt gerne. Ja. Finde sie toll, Eichhörnchen. Invasive Arten gibt es ja da auch. Ja. Aber die finden, 90% finden ihre Nüsse nicht mehr. Das muss ja wirklich fürchterlich sein, wenn man die Nüsse nicht mehr findet.
Ja, also ich verstehe deine Reflexion auf jeder Ebene. Aber dahinter steckt was Schönes. Dahinter steckt auch was Schönes. Jenseits des Witzes. Nämlich in der Tat, dass es natürlich evolutionär einen Vorteil hat, diese Nüsse teilweise nicht wiederzufinden, weil daraus dann Bäume hervorgehen können, die dann auch später wieder für Nahrungsquellen gut genug sind. Mhm. Ja? Das ist also eigentlich auch ein Vorteil. Ja?
Deswegen habe ich nie Melonenkerne verschluckt, weil ich immer Angst hatte, dass ich dann Melone aus dem Bauch wächst und sowas.
Genau, das ist halt in dem Fall... kindlich sehr süß und so und ein
ich
bisschen
war 33.
Auch. Okay, verstehe. Dann ist es nur mit überreicher Münchhausen-Literatur erklärbar. Genau. Aber hinter diesem Vergessen steckt auch was Gutes, sozusagen.
Mhm. Ja. Ja, wir haben jetzt über Tierarten in der Arbeit, also klar, man Typologisierungen, dass Menschen, es gab schon im alten Griechenland oder sogar bei den alten Ägyptern, Fabeln, also Tierwesen oder Menschen mit Tieren Assoziationen bilden, um sich das besser zu erklären.
Tierstereotypen. Letztendlich, weil es gibt auch sehr dumme Füchse. Gibt es.
Mhm. Genau. Tatsächlich?
Genau. Ja, so ist es. Aber das macht man auch so, dass die Tiere für etwas stehen sollen.
Woher weißt du, dass es dumme Füchse gibt? Du weißt zwar fast alles, aber er ist Professor, weißt du? Er weiß eigentlich wirklich viel.
Auch ein Stereotyp.
Ein Stereotyp, okay.
Genau. Also nicht jeder Eule ist weise. Ja? Nicht jeder Fuchs ist schlau. Merkmale variieren und Merkmale streuen. Aber es ist halt wie so ein Stereotyp. So wie wir Menschen auch in Schubladen stecken, stecken wir auch Tiere in Schubladen. Leider auch völlig zu Unrecht. Ja? Schweine sind nicht besonders unsauber.
Mhm. Ich muss auch sagen, ihr könnt jetzt alles erzählen. Ich würde es ihm komplett abnehmen.
Wichtig. Das ist wichtig. Stereotyp-Professor. Ganz genau. Ja, finde ich sehr gut. Vielen Dank. Ja.
Deswegen stelle ich in jedem Podcast immer am Anfang vor, damit das auch jeder andere so sieht.
Dass das gleich das eingetütet ist.
Sonst wird man es ja nicht merken.
Sonst ist das nicht eingetütet. Genau. Ja. Ich habe einen Gedanken, weil du sagst, dass da manchmal auch so ein Selbstdarstellungsbedürfnis ist, mit dem V, was du angesprochen hast. Ist es nicht auch so, dass manchmal eine berufliche Position das auch verlangt? Wenn man beispielsweise in einer Marketing oder generell in einer Position ist, wo man beispielsweise die Firma, die einen bezahlt, auch repräsentieren und vertreten muss. Ist das auch ein Berufsrisiko, was dann möglicherweise auch, wo die Stelle diese Tendenz bei Menschen noch verstärkt? Was ist da dein Eindruck?
Ja, also ich glaube, das ist schon so, dass du in bestimmten Positionen das Unternehmen vertreten musst. Und ich habe auch das Bedürfnis, dass ich mein Team entsprechend nach außen vertrete. Das ist mein Job. Aber ich glaube, es gibt einfach auch sehr viele Menschen, die wollen gesehen werden. Also denen ist einfach Anerkennung wichtiger als alles andere. Und deswegen machen die sich halt teilweise zum Affen. damit sie eben entsprechend Anerkennung bekommen oder sie erzählen Sachen, die nicht der Realität entsprechen, einfach nur um gesehen zu werden.
Das ist ein sehr spannender Aspekt. In der Elektronikindustrie, in der wir ja schwerpunktmäßig zu Hause sind mit Markt und Technik, Elektronik und auch dieser Weltkonzern, für den du arbeitest, da geht es oft in das ist eine sehr sachliche Zielgruppe eigentlich. Wir reden hier von Ingenieuren, die rein faktisch basierte Kaufentscheidungen treffen, theoretisch. Ich sage immer, die Firma und die Marke und die Leute, die dahinter stehen, sind viel wichtiger, als man denkt. Deswegen gibt es ja auch Werbung, deswegen macht man Brand-Marketing. Also nicht bloß sagen, diese Spezifikationen, die ich suche, bietet dieses Produkt so und so an, sondern es geht auch um die Glaubwürdigkeit der Firma. Also bei TDK zum Beispiel ist es halt Wahnsinn, weil die halt so einen extrem hohen Bekanntheitsgrad haben noch. Also jeder kennt TDK. Dann sagen sie wahrscheinlich, was dich wahrscheinlich ein bisschen schwierig ist für dich jetzt. Dann sagt, ja, von den Kassetten und von den klassischen Consumer Goods und so, ja. Ist halt eine Weltfirma. Aber ich glaube, dass die Menschen hinter den Firmen immer wichtiger werden und nicht im Gegenteil durch, sagen, alles KI gesteuert, ich brauche keine Gesichter mehr, sondern ich glaube, dass die Gesichter noch wichtiger werden. Ich glaube auch zum Beispiel, dass die persönliche Begegnung, wie wir jetzt hier haben, ja, wichtig ist und nicht nur alles digital und alles durch Algorithmen gesteuert, sondern persönliche Begegnungen. Und deswegen ist es schon wichtig, dass die Menschen sich in Anführungszeichen nicht wichtig machen, aber sich ihr Gesicht zur Verfügung stellen, um die Firma zu repräsentieren.
Das glaube ich auch. Also gar keine Frage. Und ja, TDK ist bekannt durch die Kassetten.
Unter anderem.
Ja, unter anderem. Aber ich meine, das ist sehr schön, wenn sich Leute daran erinnern.
Ja, voll. Und die Kassetten waren übrigens nicht das Schlechteste.
Richtig.
Also weil erstens waren die hochwertig. Ich bin noch die Generation. Ich weiß noch, wenn eine Kassette nicht so hochwertig war, was das bedeutet. Weißt du? Und dann raus und du siehst das.
Der Salat.
Ja, genau. Ja. Der schöne Bandsalat. Das kennen meine Kinder gar nicht mehr. Nee. Die wissen gar nicht, was man mit dem Bleistift alles machen kann. Also das ist wichtig auch zum Beispiel, dass du diesen Award gewonnen hast, ja, und dass du quasi die Firma repräsentierst dadurch und auch ein sympathisches, wie ich das sagen darf, sympathisches Gesicht bist für die Firma oder auch für die ganze Branche, weißt du.
Und auch das Team. Das ist ja auch ein Punkt, der dir wichtig ist, ja. Weil in die Organisation insgesamt, man kann sich mit der identifizieren und sollte man wohl auch, weil man ja auch mit und für sie arbeitet, ja. Aber eine ganz große Organisation wird ja oft auch sehr abstrakt. Und da kommt man auch wieder so ein bisschen auf diesen Aspekt des Rudels zurück. Weißt du, du brauchst ein gewisses Team, brauchst persönliche Kontakte. Ich mag das auch sehr, was du gesagt hast, mit der direkten Begegnung. Ja? Natürlich kann man sich dann auch mal mit allen Weltchefs mal in so einem virtuellen Meeting treffen. Und das hat dann vielleicht auch eine schöne Atmosphäre. Aber was man da aus dem Tierreich lernen kann, ist, dass die unmittelbare Begegnung und das daraus resultierende Unmittelbare auch, was sie empfindet, Verantwortungsgefühl für ihr Team. Ja, das ist eine wichtige Basis und das zeichnet schon auch soziale Tiere wie den Menschen oder von mir aus auch Hunde aus. Das ist ein sehr, sehr schöner Punkt. Also nicht nur ich und Organisation. Dazwischen ist noch was. Das ist die Menschen in der Organisation, mit dem man direkten Kontakt hat, das eigene Team.
Das Team. Lustigerweise ist es ja gerade in dieser Industrie so, dass es sehr um Fakten geht. Mhm. Und da geht es um Größe und Lagerspezifikationen und Lieferspezifikationen und es geht um Schnelligkeit, es geht um Geschwindigkeit, mhm. also klassisch messbare Einheiten. Wer hat das größere Lager, wer kann Produkte schneller liefern? Und gerade, komischerweise, ist in der Elektronikindustrie, sind die Köpfe so wichtig. Also wir haben ja schon ein paar Granaten, hätte ich beinahe gesagt, ein paar wichtige Entscheider oder sehr bekannte Köpfe schon in einem Podcast gehabt. Heute bist du da, was uns sehr freut. Ja. Es sind nicht so viele Frauen, aber trotzdem gar nicht so wenig, auch wenn man sich es genauer anschaut. Ja. Wir kennen ja ein paar, die sind eigentlich, und da sind wirklich, fällt auf, dass gerade in dieser sachlichen Zielgruppe, nenne ich es mal, und bei sachlichen Investitionsprozessen trotzdem emotionale Komponenten eine große Rolle spielen. Mhm. Deswegen auch das Thema Tiere übrigens, mhm. weil wir wollten auch ein Katzenvideo zeigen, aber das ist im Podcast halt schwierig. Aber Tiere haben einfach Aufmerksamkeit. Also das ist einfach so. Jetzt sagst du, dass du so tierlieb bist. Ja. Wir haben, als du hier heute reingekommen bist, du komponierst, um einen Podcast mit uns zu machen, hast du gesehen, dass Hunde rumlaufen bei
ja,
uns?
Ja, ganz toll.
Ja, bei uns laufen ewig Hunde rum. Und wirklich süße. Und die kommen auch immer alle zur Ute und so, weil die Ute, und wir haben dann zwei, drei Kollegen, die haben schon Hundefutter, auch unser Webchef, der Michael Fischer, der hat auch in der Schublade Hundefutter. Ich denke mal, ist der Hund immer bei ihm? Die Hunde sind halt korrupt, ja. Habe ich ja vorher schon gesagt, die wedeln mit dem Schwanz sind korrupt. Nichtsdestotrotz, die Tiere, die hier rumlaufen, ich bin totaler Fan von Tieren am Arbeitsplatz. Und zwar nicht, weil ich aus der Metzgerei komme.
Das wäre beim Hund auch ein bisschen schwierig.
Ja, immer in Deutschland nicht. Ja, sondern ich bin ein Fan von Tieren am Arbeitsplatz, weil die den Stress nehmen. Mhm. Total. Ich meine, sind bei euch, habt ihr Tiere bei euch?
Leider nein. Aber ich glaube, das ist auch einfach zu groß. Ich glaube, du musst dann irgendwann tatsächlich überlegen, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn. Aber ich glaube auch, dass Tiere am Arbeitsplatz das Arbeitsklima ganz erheblich beeinflussen. Also ich bin reingekommen, ich habe das Erste, was ich gesehen habe, war der Hund und ich habe mich direkt gefreut. Ich habe gedacht, super.
Ein kleiner Mops oder von
Wurstliga? Nee, der Rudi.
Rudi, ja. Der Rudi ist süß, ist ein Männchen halt, ja. Der ist auch sehr verfressen. Aber das Gute ist, die Hunde nehmen Stress. Also ich glaube auch zum Beispiel viele Menschen, die während Corona, wann immer das gewesen ist, schon lange her, wir wissen nicht, wann sie den Podcast hören, aber wenn sie sich noch erinnern, die Corona-Zeit, viele, die im Homeoffice waren, ich glaube, das war echt eine harte Zeit. Wenn du im Homeoffice sitzt und du hast dann Termine von 8 Uhr bis 16, 17, 18 Uhr, dass da Haustiere echt Wunder bewirken können.
Ja, absolut. Nur schade, die nehmen ganz viel, die nehmen den Stress, die sind deine Digitaluhr, wenn du so willst. Ja, du brauchst niemanden, der dir sagt, oh, du solltest mal wieder aufstehen.
Zeit für eine Pause.
Du musst aufstehen. So.
Total.
Du musst dich bewegen, du musst schauen. Ich habe aktuell eine Katze. Ich hätte wahnsinnig gerne einen Hund, ich habe aber leider keine Zeit. Deswegen habe ich eine Katze. Die ist sehr selbstständig, dann machst du die Tür auf, die geht den ganzen Tag irgendwo hin. Wenn die Lust hat, kommt die nach Hause. Aber wenn es mir schlecht geht, merkt die das immer.
So krass, gell?
Und die kommt und schmust und ganz toll. Und wenn die keinen Bock mehr hat, dann geht sie wieder.
Du bist zwar Professor der Psychologie für Menschen, aber ich habe die Erfahrung auch gemacht. Also der Mops heißt jetzt Anton zum Beispiel. Das hast du mal gesehen. Da war auch so ein paar Fotos drauf, aber das ist sehr süß. Also, der merkt auch, wenn es einem nicht so gut geht. Wo merkt er das? Warum legt er seinen Kopf dann auf den Oberschenkel oder hält einen oder kommt noch näher her, als er eh schon kommt? Mhm. Warum? Wie merken Hunde das?
Ja, also ist auch mit der spiegelneuronischen Repräsentanz erklärbar. Das heißt, entsteht ein auf einer einfachen Ebene entsteht da ein Mitfühlen von deiner emotionalen Lage. Ja? Mhm. Bei Hunden ist das noch stärker ausgeprägt als bei Katzen. No offense. Katzen sind einfach auch noch nicht ganz so weit wie Hunde. Hunde sind da auch durch den Menschen hypersozial ansozialisiert. Das manifestiert sich in ganz vielen Dingen. Und deswegen sind die da noch stärker ausgeprägt. Dahinter steckt eben diese ganz klare Solidarität. Weil du sagst, so korrupt und so. Das ist schon.
Das war eine Wertung, ja.
Das ist schon, ja, wir werten heute. Das ist auch gut so. Lass uns mal nicht so neutral sein, sondern einfach mal richtig reinwerten. Genau. Das Interessante ist, der Hund nimmt wirklich Anteil. Und der mag dich wirklich. Und auch die Katze, die sucht wirklich dann die Nähe. Mhm. Ja, das ist also wirklich, das ist authentisch da. Das ist nicht vorgespielt. Und das ist etwas, was Menschen sehr zu schätzen wissen, in der Interaktion mit anderen Tieren im Vergleich zum Menschen. Bei den anderen Tieren ist eine hohe Authentizität dabei. Mhm. Es wird unterstellt, das haben wir vorher schon ein bisschen reflektiert, aber es wird unterstellt, es ist immer sehr, sehr ehrlich. Und bezogen auf das Rudel, stimmt das auch. Natürlich kann ich einem Hund, ich kann ja Hunde dressieren, anzugreifen und dann greifen die dich an, auch wenn die dich nicht verabscheuen. Mhm. Und auch wenn die dich nicht bedroht, sich nicht bedroht fühlen von dir, ja, dann greifen die dich trotzdem an. It's nothing personal. Ja. Sie greifen an wegen der Weisung. Und ich kann auch Filmhunde dressieren und dann wedeln die. Mhm. Geht auch. Also man kann Hunde schon dazu bringen, was vorzuspielen, was sie nicht haben. Aber in der Begegnung im Rudel, ja, dein Mops und deine Katze, die mögen euch wirklich. Und dieses Bewusstsein.
Das Frauchen mag er, glaube ich, noch mehr als mich.
Ja, ja, musst du aushalten. Musst du aushalten.
Ich bin leider auch nur die zweite Wahl.
Ist so, oder?
Ja, genau. Genau, ja.
Also
ja.
Er schleimt sich bei mir schon gut ein, er macht es schon gut, aber ich glaube trotzdem, ist die Frauchen ist der Chef. Wie so oft im Leben.
Ja, gut. Genau. Wie dem auch sei. Also diese, ihr unterstellt und in dem Fall, weil ihr eben jetzt auch nicht mit dressierten Hunden deine dressierten Interaktion seid, oder Tieren in der Interaktion, ihr unterstellt Authentizität, mhm, und kann ich euch auch sagen, ihr bekommt die auch. Mhm. Und das ist in der Arbeitswelt nicht immer so, richtig? Ja, da gibt's dann das Pokerface, das Überspielte, ja, auch so, ja, keine Schwächen eingestehen wollen und so weiter, mhm, ja? For better or worse. Auf jeden Fall weniger Ehrlichkeit.
Du hast gesagt, du hast keinen Hund wegen der Arbeit, weil du, mhm, zu wenig zu Hause wärst. Und das finde ich auch sehr vernünftigen Ansatz. Man übersieht es immer ein bisschen. Man denkt immer, alles ist eitel Sonnenschein bei Hunden. Es gibt in Deutschland 10 Millionen Hunde. Bei so 83 Millionen Menschen ist also jeder achte ungefähr ein Hund. Es gibt weltweit eine halbe Milliarde Hunde. 500 Millionen ungefähr. Mhm. Und wisst ihr, wie viele davon nicht frei sind, sondern frei rumlaufen, also streunen quasi und kein Herrchen haben?
Nee.
Es gibt unterschiedliche Zahlen, aber man geht so zwischen 75 und über 80% aus.
Sauber.
Ja, das heißt, die haben kein Herrchen, kein Essen. Das heißt, das Problem ist hier, dass die nicht betreut werden, in Anführungszeichen, und dann sich fortpflanzen und logischerweise auch nicht kastriert werden und dann sich einzelne Hunde teilweise auch ein bisschen komisch verhalten, weil sie einfach Hunger haben und halt rumstreuen. Mhm. Also es geht nicht allen Hunden so gut wie in Deutschland. Trotzdem gibt es auch in Deutschland viele Tiere, denen es nicht gut geht. Deswegen blenden wir auch im Anschluss an den Podcast unten 2, 3 Links ein, wo sie sehen können, wo man Tieren helfen kann, wenn man will. Was hast du denn zum Thema Tierschutz zu sagen, Susi?
Ich bin sehr engagiert im Tierschutz, muss ich sagen. Ich spende regelmäßig an unterschiedliche Organisationen.
An wen denn zum Beispiel?
Zum Beispiel Gut Eiderbichl.
Ach was.
Zum Beispiel.
Okay.
Weil ich das sehr gut finde, dass die eben Tieren einen schönen Lebensabend geben. Ich versuche, mich fernzuhalten von Organisationen, die Tier oder Produkte an Tieren testen zum Beispiel. Ist leider nicht immer so einfach als Verbraucher. Mhm. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich esse sehr gern Fleisch, versuche mein Gewissen halt damit zu beruhigen, dass ich es dann nicht so oft esse oder mir dann zumindest wirklich anschaue, wo kommt es her. Also wirklich ganz unterschiedliche Sachen. Ne?
Wieder mal gespannt, wir haben ja in dem Podcast schon ein paar kontroversere Themen angesprochen und nicht jetzt in dem hier, der ist glaube ich ziemlich homogen, wir sind glaube ich ziemlich einer Meinung alle drei, aber wir hatten schon kontroversere Themen und da gab es krasse Kommentare. Mhm. Wir wollen natürlich, wenn du jetzt anfängst, wenn wir jetzt was sagen würden zum Thema Veganismus und ich esse, kann es richtig abgehen, deswegen wir akzeptieren jede Meinung. Wichtig ist nur, dass wir Konsens haben, dass es auch in Deutschland Tiere gibt, die, glaube ich, Hilfe brauchen. Und zum Beispiel, wenn es wie Gut Eiderbichl die ältere Tiere aufnehmen, glaube ich, muss man sich überlegen, wie eine Gesellschaft mit Tieren umgeht. Mhm, sagt auch viel über die Gesellschaft aus. Mhm. Also jemand, der, ich bin aus keiner Metzgerfamilie, meine Vorfahren waren Metzger und so. Und wenn einer das sagt, dann heißt das schon was. Mhm. Ich glaube immer an der Autobahn, wenn ich Autobahn fahre und immer einen Tiertransporter sehe, das ist immer so krass. Ich esse auch Fleisch. Ja. Aber eigentlich, ich denke, wenn ich selber umbringen müsste, ja, würde ich wahrscheinlich keins essen. Das darf man nicht vergessen.
Also diese Tiertransporte, die finde ich auch krass. Und ich diskutiere auch sehr viel mit meinem Freund drüber, weil der ist Vegetarier.
Okay.
Also das ist jetzt auch ein Thema, das uns zu Hause sehr beschäftigt.
Ja, die Konsumenten brauchen, glaube ich, ein Bewusstsein dafür. Also macht natürlich keinen Sinn, wenn Tiere von Deutschland irgendwo in Libanon transportiert werden und da geschlachtet werden, weil die da billiger sind, zu schlachten, dann wieder zurückgefahren werden. Ich glaube, da müssen die Konsumenten einfach sich bewusst sein, dass wir da selber mit beitragen können ein bisschen. Und wenn das Konsumentenverhalten das verlangt, dass die Tiere besser behandelt werden, dann werden sie auch besser behandelt. In der Regel. Regelt der Markt das Angebot, ganz logisch. Hast du noch einen Tipp der Woche für uns, was das Thema Tiere und wir anbelangt? Oder bist du raus, weil du sagst, du isst eh fast kein Fleisch?
Tipp der Woche.
Zu dem Thema, ihr habt einen Aspekt rausgegriffen, diese positive emotionale Wirkung. Mhm. Ja, und die ist in der Tat da. Wenn man die Möglichkeit hat, natürlich, es gab ja auch, jetzt nicht gerade Missbräuche, aber doch unglückliche Entwicklungen in der Zeit der letzten Pandemie, die du auch schon angesprochen hast. Also zum Zeitpunkt dieser Podcast-Aufzeichnung, letzte Pandemie, natürlich kommt wieder eine, ist eh klar. Aber bei der letzten Pandemie vor diesem Podcast,
so
gute Besserung. Muss doch in die Richtung.
Er ist eigentlich gar nicht so lustig, aber.
Genau. Ja. Da haben ja auch viele sich Hunde geholt, weil sie auch gespürt haben, dass das ihnen eine Art soziale Kompensation bietet. Mhm. Ist auch so. Ist auch vollkommen richtig. Haben aber dann nachher im Nachfeld, haben ja auch nicht böse gemeint oder so. Die meisten Menschen sind ja nicht in ihrem bösen Handeln intentional böse, sondern sie denken einfach zu wenig nach und sind zu ich-bezogen. Ja? Und dann haben die dann die Verantwortung, die sie da übernommen haben, nicht aufrechterhalten können. Da gab es auch dann ganz ungünstige Entwicklungen. Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Ja? Also in anderen Ländern gibt es so Katzencafés und Hundecafés. Mhm. Da kann man reingehen und dann bekommt man da diese Zuwendung, wenn die Tiere dafür bereit sind. Mhm. Das sind eigentlich auch recht achtsame Konzepte. Dann ist es auch so, dass im Tierheim, die freuen sich auch, wenn man mal einfach spazieren geht mit den Tieren. Das ist auch eine Möglichkeit, was man machen kann. Ich würde versuchen, also du fragst nach einem Tipp der Woche, wenn man die Möglichkeit hat, ein Tier zu halten, verantwortungsvoll, dann ist das eine schöne Sache. Aber auch wenn man das nicht hat, hat man Möglichkeiten für Begegnungen. Mhm. Ja? Und das wäre so eine Sache, das würde ich, könnte man als Tipp gut mitnehmen, für diese besondere Interaktion zu anderen Lebewesen, die wir einerseits lieben und andererseits essen. Ja, und das ist natürlich einfach eine sehr spezifische Beziehung, die da über die Jahrtausende ambivalent geformt ist. Das kann man wirklich sagen.
Mein Tipp ist noch, Susi und Matthias, wenn Sie jetzt den Podcast hören und neben Ihnen ist hier Ihr Haustier, dann streicheln Sie jetzt mal, haben es ganz lieb. Mhm. Außer es ist natürlich ein Aquarium, dann nicht. Aber ja, ansonsten, wenn es
eine Würgeschlange,
dann nicht. Oder
ich sein lassen.
Irgendwas Giftiges. Aber ansonsten, wenn es ein Hund, ein Wuffi ist oder halt eine Katze über dir, dann streicheln Sie die jetzt mal ganz lieb und drücken Sie es ganz fest.
Gute Idee.
Danke, dass Sie dabei waren, dass Sie zugehört haben. Danke, Susi, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke euch.
Dankeschön.
Susi Ertl, Susanne Ertl und unser Gast heute. Und danke, Matthias. War toll wie immer.
Danke.
Wuff, wuff.
Wuff, wuff.
Werbung.
Matthäus?
Jo?
Du bist ja ein Hansdampf in allen Gassen. Sag mal, wo bist du am 10. März?
In Nürnberg, auf der Embedded World.
Mm, was machst du da?
Am ersten Messetag machen wir wieder einen Vortrag auf dem Media Summit.
Oh, wir?
Ja, du auch.
Thema?
Dopamin und Datenrausch.
Okay, wie ist mit Tickets?
Alle Infos findet man in den Shownotes.
Okay, eine Sache noch. Danach habe ich Hunger.
Ja, es gibt was zum Essen natürlich.
Du, das klingt insgesamt richtig gut.
Dann sehen wir uns auf der Embedded World am 10. März beim Media Summit, 15 Uhr, NCC Ost. Bis dann.
Ciao.
Werbung Ende.